Friedrich Schiller, die Kraniche des Ibikus. Zum Kampf der Wagen und Gesänge, der auf Korinthus Landesenge der Griechenstämme froh vereint, zog Ibikus, der Götterfreund. Ihm schenkte des Gesanges Gabe der Lieder süßen Mund Apoll. So wandert er an leichtem Stabe aus Regium des Gottes voll. Schon winkt auf hohem Bergesrücken Akro-Korinth des Wanderers Blicken, und in Poseidons Fichtenhain tritt er mit frommem Schauder ein. Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme von Kranichen begleiten ihn, die fernhin nach der Südens Wärme in graulichtem Geschwader ziehen. Seid mir gegrüßt, befreundete Scharen, die mir zur Seebegleiter waren, zum guten Zeichen nehm ich euch, mein Los, es sei dem euren gleich. Von fern her kommen wir gezogen und flehen um ein wirtlich Dach. Sei uns der Gastliche gewogen, der von dem Fremdling wehrt die Schmach. Und munter fördert er die Schritte und sieht sich in des Waldes Mitte, da sperren auf gedranktem Steg zwei Mörder plötzlich seinen Weg. Zum Kampfe muss er sich bereiten, doch bald ermattet sinkt die Hand. Sie hat der Leier zarte Saiten doch nie des Bogens Kraft gespannt. Er ruft die Menschen an, die Götter, sein Flehen dringt zu keinem Retter. Wie weit er auch die Stimme schickt, nichts Lebendes wird hier erblickt. So muss ich hier verlassen sterben, auf fremdem Boden unbeweint, durch böser Buben Hand verderben, wo auch kein Reicher mir erscheint. Und schwer getroffen sinkt er nieder. Da rauscht der Kraniche Gefieder. Er hört, schon kann er nicht mehr sehen, die nahen Stimmen furchtbar krähen. Von euch, ihr Kraniche dort oben, wenn keine andere Stimme spricht, sei meines Mordes Klag erhoben. Er ruft es und sein Auge bricht. Der nackte Leichnam wird gefunden. Und bald, obgleich entstellt von Wunden, erkennt der Gastfreund in Korinth die Züge, die ihm teuer sind. Und muss ich so dich wiederfinden und hoffte mit der Fichte Kranz des Sängers Schläfe zu umwinden, bestrahlt von seines Ruhmes Glanz. Und jammernd hören's alle Gäste, versammelt bei Poseidons Feste. Ganz Griechenland ergreift der Schmerz, verloren hat ihn jedes Herz. Und stürmend drängt sich zum Prytanen das Volk, es fordert seine Wut, zu rächen des Erschlagenen Mahnen, zu sühnen mit des Mörders Blut. Doch wo die Spur, die aus der Menge der Völker flutendem Gedränge, gelocket von der Spiele Pracht, den schwarzen Täter kenntlich macht? Sind's Räuber, die ihn feig erschlagen? Tat's neidisch ein verborgner Feind? Nur Helios vermag's zu sagen, der alles Irdische bescheint. Er geht vielleicht mit frechem Schritte jetzt eben durch der Griechen Mitte. Und während ihn die Rache sucht, genießt er seines Frevels Frucht. Auf ihres eigenen Tempels Schwelle trotzt er vielleicht den Göttern, mengt sich dreist in jene Menschenwelle, die dort sich zum Theater drängt. Denn Bank an Bank gedränget sitzen, es brechen fast der Bühne Stützen, herbeigeströmt von fern und nah, der Griechen Völker wartend da. Dumpf brausend wie des Meeres Wogen, von Menschen wimmelnd wächst der Bau in weiter, stets geschweiftem Bogen hinauf bis in des Himmels Blau. Wer zählt die Völker, nennt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen? Von Theseus Stadt, von Aulis Strand, von Phokis, vom Spartanerland, von Asiens entlegener Küste, von allen Inseln kamen sie und horchen von dem Schaugerüste des Chorus grauser Melodie. Der streng und ernst nach alter Sitte mit langsam abgemessenem Schritte hervortritt aus dem Hintergrund, umwandelnd des Theaters rund. So schreiten keine Irrschenweiber, die zeugete kein sterblich Haus. Es steigt das Riesenmaß der Leiber hoch über Menschliches hinaus. Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden, sie schwingen in entfleischten Händen der Fackel düsterrote Glut. In ihren Wangen fließt kein Blut, und wo die Haare lieblich flattern und Menschenstirnen freundlich wehen, da sieht man Schlangen hier und Nattern, die giftgeschwollenen Bäuche blähen. Und schauerlich gedreht im Kreise beginnen sie des Hymnus weise, der durch das Herz zerreißend dringt, die Bande um den Sünder schlingt. Besinnungsraubend, herzbetörend schallt der Erinien Gesang. Er schallt des Hörers Mark verzehrend und duldet nicht der Leier Klang. Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle bewahrt die kindlich reine Seele. Ihm dürfen wir nicht rächend nahen, er wandelt frei des Lebens Bahn. Doch wehe, wehe, wer verstohlen des Mordes schwere Tat vollbracht. Wir heften uns an seine Sohlen, das furchtbare Geschlecht der Nacht. Und glaubt er fliehend zu entspringen, geflügelt sind wir da, die Schlingen ihm werfend um den flüchtgen Fuß, dass er zu Boden fallen muss. So jagen wir ihn, ohn Ermatten, versöhnen kann uns keine Reu, ihn fort und fort bis zu den Schatten und geben ihn auch dort nicht frei. So singend tanzen sie den Reigen, und Stille wie des Todes Schweigen liegt überm ganzen Hause schwer, als ob die Gottheit nahe wär. Und feierlich, nach alter Sitte, umwandelnd des Theaters rund, mit langsam abgemessenem Schritte, verschwinden sie im Hintergrund. Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet noch zweifelnd jede Brust und bebet und huldiget der furchtbaren Macht, die richtend im Verborgenen wacht, die unerforschlich, unergründet des Schicksals dunkeln Knäuelpflicht dem tiefen Herzen sich verkündet, doch flieht vor dem Sonnenlicht. Da hört man auf den höchsten Stufen auf einmal eine Stimme rufen. Sieh da, Timotheus, die Kraniche des Ibikus! Und finster plötzlich wird der Himmel, und über dem Theater hin sieht man in schwärzlichtem Gewimmel ein Kranich her vorüberziehen. Des Ibikus? Der teure Name rührt jede Brust mit neuem Grame, und wie im Meere Well auf Well, so läuft's von Mund zu Munde schnell. Des Ibikus, den wir beweinen, den eine Mörderhand erschlug? Was ist's mit dem? Was kann er meinen? Was ist's mit diesem Kranichzug? Und lauter immer wird die Frage, und ahnend fliegt's mit Blitzeschlage durch alle Herzen, gebet acht, das ist der Eumenidenmacht. Der fromme Dichter wird gerochen, der Mörder bietet selbst sich dar, ergreift ihn, der das Wort gesprochen, und ihn, an den's gerichtet war. Doch dem war kaum das Wort entfahren, möcht er's im Busen gern bewahren. Umsonst, der schreckensbleiche Mund macht schnell die Schuldbewussten kund. Man reißt und schleppt sie vor den Richter, die Szene wird zum Tribunal. Und es gestehen die Bösewichter, getroffen von der Rache Strahl. Als treuer Hörer dieses Balladen-Podcasts kann es Ihnen unmöglich entgangen sein, dass der verehrte Friedrich Schiller unzweifelhaft mein bevorzugter Tanzpartner ist. Wenn Sie meine Begeisterung für Schiller nicht teilen, was mir leid täte, aber auch solche Menschen soll es ja geben, dann kann ich Ihnen zu Ihrer Erleichterung heute mitteilen, dass dies das letzte Tänzchen mit Schiller gewesen sein wird, jedenfalls vorläufig. Die Spielzeit, wenn man sie so nennen kann, neigt sich dem Ende. Die Sommerpause naht. Als krönender Abschluss unseres Balladenzyklus soll deshalb in dieser 20. Folge noch ein letztes Mal das Jahr 1797 heraufbeschworen werden. Das Balladenjahr, in dem Schiller, vom Genius geküsst, 6 Meisterballaden schuf. 3 kennen Sie schon. Heute machen Sie Bekanntschaft mit der 4. und, wie ich finde, schönsten. Die Kraniche des Ibikus ist ja nicht nur ein Kurzkrimi, an dessen Ende die Überführung der Täter steht. Dass unsere Balladeure gerne die Gerechtigkeit siegen lassen, konnten wir ja schon in den Folgen 10, 15 und 18 bewundern. Nein, Schiller entführt uns auch 8 Strophen lang mitten in die Vorstellung einer klassischen griechischen Tragödie. Wir sitzen mit ihm im antiken Theatron von Korinth und lauschen dem Chorgesang der Erinnyen, der Rachegöttinnen. Wir werden Zeuge ihres Auftritts im Theaterrund und gleichsam zurückversetzt zu den Ursprüngen der abendländischen Theaterkultur. Wir sind Teil einer Veranstaltung der isthmischen Spiele, die alle 2 Jahre zu Ehren des Poseidon in Korinth abgehalten wurden. Sie bestanden aus sportlichen Wettkämpfen wie Wagenrennen und Fünfkampf, aber auch aus einem musischen Wettstreit. Ibikus, ein griechischer Lyriker und Sänger, der tatsächlich Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus gelebt hat, reist extra aus seiner Heimatstadt Regium in Kalabrien an, um daran teilzunehmen. Laut Google Maps sind das über 1000 Kilometer zu Fuß. Doch kurz vor seiner Ankunft wird er, der Legende nach, heimtückisch ermordet. Ibikus, den wir uns als einen antiken Pavarotti vorstellen können, soll damals vor allem wegen seiner erotischen Lieder berühmt gewesen sein. Vielleicht haben ihm strenge Sittenwächter, die die Reinheit ihrer Spiele vor solchen Schmutzeleien bewahren wollten, deshalb den Garaus gemacht. Auch heute will ja der Sport etwa vor Regenbogenfarben geschützt sein. Das ist jetzt natürlich reine Spekulation. Warum die nackte Leiche des Barden so misshandelt wurde, dass selbst sein korinthischer Gastgeber ihn kaum erkennt, klärt auch Schiller nicht auf. Aber seine eindrückliche Schilderung von einem brechend vollen Theater, Bank an Bank gedrängt, von Menschen wimmelnd, treibt einem doch Tränen der Rührung und der Sehnsucht in die Augen. Ein ausverkauftes Haus, ein Theater, zu dem die Massen von nah und fern strömen, um gemeinsam sich ergreifen zu lassen von einer Darbietung, die mehr ist als nur gepflegte Unterhaltung, sondern fast eine kultische Handlung. Werden wir so etwas noch einmal erleben? Wird das Theater wieder ins Zentrum der Gesellschaft zurückkehren? Vielleicht sogar mit einem Neubau? Es wäre zu wünschen. Es muss ja nicht gleich zur Aufklärung eines Mordes beitragen. Das besorgen auch in unserem Gedicht eher die Kraniche. Sie, die stummen Zeugen der Bluttat, übernehmen die Aufgabe, die Verbrecher zu überführen. Sie erinnern die Täter an ihre Tat und lösen so die letzte Bitte des verhinderten Sangeskünstlers ein. Doch möglicherweise hat den bösen Wegelagerern auch die eindringliche Darstellung des rasenden Eumenidenchores, der jedem Mörder ewige Verfolgung androht, ein bisschen das schlechte Gewissen geweckt und die Zunge gelöst. Wäre das nicht eine schöne Vorstellung? dass die Überzeugungskraft des Theaters im realen Leben etwas bewirkt, der Wahrheit dient? Schiller jedenfalls war davon überzeugt, dass die Bühne als moralische Anstalt keine moralinsaure Veranstaltung sein soll, sondern eine süße Bereicherung unserer Gegenwart. Aber nun genug von Schiller. Schluss mit den Balladen. Mit einem ermordeten Sänger und dem Fluch seines Kollegen haben wir den Reigen begonnen. Mit der gerechten Sühne für einen erschlagenen Künstler wollen wir den Kreis schließen. Begraben wir diese Joker-Spielzeit, möge sie in Frieden ruhen. Ich denke, wir alle haben uns ein bisschen Erholung verdient. Auch um Kraft zu tanken für eine neue Spielzeit, denn so oder so, es wird ein heißer Herbst. Wer die Glocke von Schiller vermisst hat oder gerne mehr Goethe gehört hätte, der möge mir verzeihen. Das Reich der Balladen ist ein schier unerschöpflicher Kontinent und wir konnten hier nur ein kleines bisschen den Vorhang lüften. Mein Dank gilt Ihrer geneigten Aufmerksamkeit, meinem unverzichtbaren Tontechniker Mark Jablonowski und den unzähligen Wikipedia-Autoren, bei denen ich oft unverblümt abgeschrieben habe. Bleiben Sie dem Theater treu und auch seiner neuen Sparte X. Denn die Pandemie wird irgendwann vorbei sein. Sparte X bleibt. Es empfiehlt sich, Ihr Olaf Danner. Wow.